Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Becker und Pfeiffer Folge Nummer 87, heute mit zwei wunderbaren Gästen. Ich darf nämlich hier begrüßen erstmal die liebe Jule von Lottes Erbin.
Ja, hallo, schön, dass ich hier bin.
Mich freut's auch sehr. Und außerdem Franzi von Legende verloren. Wenn ihr irgendwie bei Instagram unterwegs seid, dann werdet ihr sie zuletzt sehr, sehr häufig gesehen haben in eurem Feed wahrscheinlich. Hallo Franzi.
Hallo, ja, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen.
Ich find's total cool, dass du das machst. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal dafür. Ja, wir haben uns hier heute zu dritt zusammengesetzt, weil die Gruppenphase der EM vorbei ist und wir dachten, wir machen vielleicht mal so ein kleines EM-Zwischenfazit über unsere Eindrücke von der EM. Und wir haben alle sehr unterschiedlich das Turnier gucken können, also teilweise vor Ort, teilweise von zu Hause, teilweise auch gar nicht, weil andere Dinge und Leben auch wichtig sind und nicht nur Fußball. Und deswegen dachte ich, starten wir vielleicht einfach mal damit, dass wir alle so kurz mal irgendwie sagen, was wir so ungefähr sehen konnten, damit so ein bisschen klar ist, aus welchem Kontext heraus wir dann hier gleich uns unterhalten. Jule, fang du doch gern einfach mal an.
Ja, ich habe hauptsächlich die 21 Uhr Spiele gesehen, weil wir im Urlaub waren, zum einen, und zum anderen, weil das Kind vorher noch nicht bereit ist, so einzuschlafen sozusagen und dann die Begleitung sozusagen benötigt. Jeden Abend Fußball, das kann er dann doch nicht ab. Irgendwie mal so ein Deutschlandspiel, das geht noch so irgendwie, aber eigentlich ist es auch nicht gern gesehen, das stört dann beim Hörspiel hören oder so. Ich habe hauptsächlich die 21 Uhr Spiele gesehen. Außer jetzt das Deutschlandspiel, das habe ich dann natürlich irgendwie auch ein bisschen anders wahrgenommen. Genau.
Ja, Franzi, wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, ich habe tatsächlich am Anfang mich ja gefreut wie ein Schnitzel, weil endlich kann man die ganze Zeit wieder rund um die Uhr Fußball gucken. Irgendwie, und das jeden Tag. Ich liebe EM oder Weltmeisterschaft, wenn sie in unserer Zeitzone sind. Das heißt, ersten Spieltag irgendwie komplett und durchgängig vorm Fernseher verbracht. Und das war aber so viel Fußballkonsum. Ehrlicherweise habe ich mich dann über deine Zusammenfassung gefreut, Annika, weil das dann wieder so sortiert hat. Was hat man eigentlich gesehen und was auch nicht? Und wie waren so die Eindrücke? Und ansonsten halt immer, wenn es ging. Und dann habe ich letzte Woche Urlaub gehabt, weil ich nach St. Gallen gefahren bin für das Spiel Frankreich gegen Wales mit zwei Kumpels. Und danach hatte ich Privatleben und das Privatleben hatte kein Internet. Das war ein bisschen unerwartet. Das heißt, dann musste ich irgendwie Portugal, Belgien und Deutschland im Rewatch dann gucken, irgendwie gestern, damit ich wenigstens das, was ich die ganze Zeit in den Chatgruppen gelesen habe, die man so hat, dann noch einsortieren kann, was da eigentlich passiert ist.
Das hatten wir im Urlaub auch. Wir mussten dann extra so ein Unlimited Pack kaufen, damit ich das zweite Spiel gucken konnte.
Ja, bei mir war es so sehr gemischt. Ich habe den ersten Gruppenspieltag noch komplett von zu Hause aus verfolgt und dann bin ich zum zweiten Gruppenspiel von Deutschland in die Schweiz gereist, habe das dann da gesehen und auch das Spiel gegen Schweden. Und dann war ich noch bei Norwegen gegen Island, was man ja hier im Podcast auch ein bisschen gehört hat, was davon. Und gestern war ich dann noch bei Niederlande, Frankreich. Und heute bin ich jetzt aber tatsächlich wieder zu Hause im Ruhrgebiet und habe heute die lange Zugfahrt, die noch viel länger war, als sie eigentlich hätte sein sollen, hinter mich gebracht. Und bin tatsächlich ganz froh, dass jetzt auch mal so zwei spielfreie Tage sind, wo man mal so ein bisschen durchpusten kann. Wenn wir dann mal so einsteigen, was sind denn so eure Eindrücke bisher von der EM? Also was ist euch von der Gruppenphase hängen geblieben? Egal, ob es jetzt vom Fernseher war oder vielleicht auch von vor Ort im Fall von Franzi.
Also ich muss gestehen, ich habe ja unter anderem Profimännerfußball einfach aufgehört zu schauen, als der VAR eingeführt worden ist. Und das hat sich bei mir einfach bestätigt. Ich brauche den nicht, ich will den nicht und es ist auch nicht gerechter und das ist einfach scheiße und nervig. Über Torlinientechnik können wir gerne reden irgendwie, aber den fand ich wirklich nervig. Also in manchen Spielen war es halt wirklich dieses, ich gucke auch Rugby zum Beispiel, und im Rugby ist es ja durchaus üblich, dass man eine VAR hat, aber die lösen den VAR beim Rugby sehr, sehr anders. Und da passt das zum Spielfluss. Und bei uns ist es halt irgendwie, ich habe dann manchmal auch so ein bisschen Gefühl, kühlen die Spielerinnen dann nicht aus? Irgendwie ist das nicht auch sportlich scheiße, wenn dann da irgendwie plötzlich alle 3 Minuten blöd auf dem Feld rumstehen. Also das ärgert mich ein bisschen, weil ich wirklich, wirklich, wirklich gerne so Turniere gucke. Und hätte ich gerne, dass das nicht bei den Frauen so ist. Und dann, ja, die ein oder anderen Ausfälle bei den Teams, also es ist so, haben mich dann doch überrascht. Also ich habe Island, glaube ich, fast alles falsch getippt. Also zumindest die ersten 1-2 Sachen, weil ich einfach mit was anderem gerechnet hatte. Die haben mich da schon sehr überrascht. Und ja, das so im ganz Groben zum Allgemeinen. Und es ist halt natürlich, Social Media wird man überflutet. Also das ist, da hat es mich dann zwischendrin fast ein bisschen genervt. Vor allem, wenn man dann so 5, 6 Leuten folgt und die posten alle das Gleiche. Mhm. Und dann ist irgendwann so, jetzt gehe ich auch wieder raus. Mhm. Reicht mir jetzt. Aber es waren halt eben auch 1-2 wirklich schöne, also was mich total freut, es werden auch immer wieder schöne Geschichten ausgepackt, die ich so auch noch nicht kannte zum Beispiel. Und da freue ich mich dann immer sehr drüber. Und auch so die Aufmerksamkeit jetzt auch durch die Filme, die da jetzt rausgekommen sind und die Dokus, die es gerade gibt und so, wie Copa 71 und Mädchen können kein Fußball spielen, wo man natürlich einen großen Qualitätsunterschied sieht in den Dokus, aber es ist trotzdem einfach, wann hat man so viele Filme über den Fußball der Frauen und die Geschichte des Fußballs der Frauen? Mhm. Genau. Das ist allgemein eigentlich eher positiv.
Jule, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich würde mich bei der Video Assistant Referee Geschichte anschließen. Das ist schon sehr nervig. Also wenn man das der Bundesliga nie sieht, ne, direkt mehr. Ich glaube schon, also ich hatte schon das Gefühl, dass es ein Tucken gerechter ist, ne? Also das, aber jetzt auch nicht so 100%, und die Wartezeit ist natürlich wirklich mega nervig. Mhm. Und das ist mir insbesondere aufgefallen auch bei den 2 parallelen Spielen, wo das eine dann, also bei mindestens 2 Spielen war es dann so, dass man da dann unten hinguckt und so, oh, da ist ja ein Tor. Dann guckte man irgendwie 3 Minuten später drauf und dann war aber der Stand wieder weg. Ne? Also die haben irgendwie ja auch extrem auf diese Tore aberkannt. Ne? Das ist schon, ich weiß gar nicht, ob das bei Männerfußball auch so ist, aber das ist mir schon sehr negativ aufgefallen, dass das super oft vorkam. Also dass die standen ja auch ganz oft bei irgendwie beim Elfmeterschießen und dann wurde doch nicht geschossen oder so, weil einen halben Kilometer vorher mal irgendjemand gefoult worden ist oder so. Also manchmal, ich glaube, das ist jetzt in der Tat dadurch ein bisschen, aber es ist dann manchmal ein bisschen frustrierend. Also auch, irgendwann haben sie auch mal nach 11 Meter geguckt und dann ist denen irgendwann aufgefallen, es ist doch abseits gewesen oder so. Aber also das erschloss sich dann ja auch erst später sozusagen, worum es da geht. Und ich finde auch manchmal die Videoschnittführung ausgesprochen nervig. Weil, also insbesondere beim zweiten Deutschlandspiel war es so, das habe ich ja dadurch, dass ich dann irgendwie dann das auf dem Handy am Anfang gesehen habe, weil wir dann noch gegessen haben, so dass mich dann 5 Minuten, glaube ich, die Schiedsrichterin gesehen habe, und zwar nur die Schiedsrichterin, wie sie versuchte, konzentriert zu gucken. Das ist ja auch echt scheiße, da stehst du und hast die ganze Zeit gefilmt. Und dann dachte ich mir, ich hätte ja jetzt gerne in diesem Moment vielleicht nochmal eine Wiederholung von der Szene gesehen oder keine Ahnung, jemand anders, von mir aus auch wie bei der Olympia. Also man merkt schon, wie extrem unterschiedlich diese Kameraführung ist. Bei Olympia war es ja so, dass die manchmal irgendwie 10 Minuten da die Leute in dem
die Fans
gibt. Das haben sie jetzt diesmal nicht gemacht oder wenig. Und dafür haben wir dann irgendwie 5 Minuten lang die Schiedsrichterin gesehen, wie sie, und dann haben sie auch 5 Minuten die Schiedsrichterin gezeigt, wie sie irgendwie ihre Schuhe wechselt oder irgendwie die irgendwie gebehandelt worden ist oder
ja,
so.
Ja, genau, sie war zwischendurch verletzt, ja. Und das hat auch sehr, sehr lange gedauert. Also, und das kam dann irgendwie, glaube ich, kurz nach so einer VAR-Unterbrechung. Ja. Das war auch im Stadion.
Aber dann hat man auch nur sie gesehen, interessanterweise, wo ich dachte, muss ich jetzt ja auch nicht gucken, wie die Leute da irgendwie ihre Wade behandeln oder was auch, also es tut mir auch leid für sie, aber man hätte ja irgendwelche Spielszenen irgendwie zeigen können oder die Spielerinnen oder keine Ahnung, oder die erboste Bank. Also da fand ich die Kameraführung auch, da habe ich mir gedacht, das ist bestimmt nicht bei Männerfußball so, dass die dann
Man wünscht sich also, so ein bisschen, dass die quasi irgendwie jetzt nochmal in den nächsten zwei Tagen irgendwie gucken, wie haben sie das eigentlich gemacht und dann vielleicht für die nächsten Spiele besser werden. Ne?
Also das ist halt echt, und es dauert halt echt viel zu lange, bis die, und ich denke mir immer, man sagt ja immer, KI macht uns jetzt alle arbeitslos und so weiter, aber das offenkundig nicht, ne? Also dass die da 5 Minuten brauchen, um festzustellen, dass doch abseits war oder, keine Ahnung, 5 Minuten vorher irgendwie ein Foul war, das ist dann doch so ein bisschen frustrierend. Und also insbesondere, wenn sie das Tor dann aberkennen, worüber erstmal gejubelt worden ist. Die haben sie auch schon mal aberkannt und dann auch wieder anerkannt und so. Also es ist schon sehr...
Ich glaube, was mich halt vor allem gestört hat, ist, dass das einfach so schlecht kommuniziert ist. Und das hängt dann so mit dem, was du gesagt hast, dass man keine Bilder bekommt, halt stark zusammen. Also weil das ist ja diese, also das Weltbild nennt man das dann ja, was halt produziert wird von irgendeiner Firma für die UEFA und dann halt an alle TV-Stationen gleich ausgestrahlt wird und die können dann da auch nichts mehr dran ändern, von der Regie her so wirklich großartig. Und die bekommen halt diese Bilder dann auch nicht. Und deswegen sind dann halt die KommentatorInnen auch genauso im Dunkeln gelassen wie alle anderen, die im Stadion sind. Und halt natürlich auch die Leute, die es im Fernsehen sehen. Und ich habe jetzt so ein paar Mal hinter Leuten sitzen können, die kommentieren. Und die haben dann zwar schon so extra Bildschirme, also weil wir anderen, ich sag mal wie so normalen Medienleute bei der EM, wir haben keine Bildschirme, wo man nochmal wieder Wiederholung sieht oder so wie das also bei der WM zum Beispiel war, wenn eine strittige Szene war und das wurde wiederholt, dass man mal schnell gucken konnte, wenn man es nicht auf die Entfernung sehen konnte. Das haben wir halt nicht. Und dann habe ich immer versucht, so wenn so VAR-Sachen waren, also bei den KommentatorInnen halt auf die Bildschirme zu gucken, weil da wird dann wenigstens eingeblendet, was überhaupt gecheckt wird, weil das kriegt man ja auch die meiste Zeit überhaupt nicht so wirklich mit. Also so geht's jetzt um Abseits, geht's um Handspiel, das ist manchmal ja nicht so klar, vor allem wenn man beim Gucken schreibt und dann vielleicht die Geste von der Schiedsrichterin auch nicht gesehen hat, in dem Moment, wo irgendwas nochmal abgepfiffen wurde oder so. Also das ist sehr, sehr verwirrend, ja.
Also ich fand jetzt schon, dass die Moderation dann teilweise so eine Claudia Neumann versucht dann schon wenigstens, wenn sie das dann weiß, den Kontext zu bringen. Ja. Und ich meine, die Linientechnik erklärt dann so gerade abseits, gibt's ja immer schön als Bildchen. Aber da denke ich mir auch so, die Linie tut's halt auch. Der krasse Erkenntnisgewinn ist es dann oft auch nicht. Naja.
Ja, mit diesen komischen Mannequin 3D-Modellierungen, die dann da eingeblendet werden. Das finde ich auch sehr seltsam, ja. Also was ich so von, oder was willst du sagen?
Weißt du, wen du bei Kommentieren zugucken konntest? Also welchen, oder darfst du das nicht sagen?
Das waren Leute, die ich nicht kannte tatsächlich. Also ich glaube, einmal war es irgendwie die BBC oder so. Also ist jetzt nur so meine Vermutung. Also es war auf jeden Fall irgendjemand aus England, so vom Sprechen her. Aber ich wusste nicht, wer das ist. Und das eine Mal kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen, also Norwegen oder Island irgendwie so, also weil da habe ich die Sprache überhaupt nicht verstanden, ich habe nur so am Klang gehört, es ist also halt eines der beiden Länder, die da gerade spielen und nicht die Schweiz, das war alles, was ich rausfinden konnte in dem Moment, es ist halt ja auch immer so mega laut da, also man wird so zugeballert mit Musik, das ist ja auch krass tatsächlich und irgendwie auf eine Art auch stressig. Ansonsten kann ich irgendwie noch so aus Medienperspektive sagen, dass es teilweise einfach sehr merkwürdige Stadien sind und also dadurch dann auch so Abläufe irgendwie merkwürdig sind. Also das Stadion in Thun zum Beispiel, das ist direkt gegenüber von so einem Einkaufszentrum, wo dann also also es ist nicht mal ein Platz, es ist mehr so eine sehr, sehr breite Fußgängerzonenartige Straße, aber es ist ja auch sehr weit außerhalb der Stadt, also es ist sehr merkwürdig. Und dann hast du halt auf der einen Seite das Einkaufszentrum und auf der anderen Seite das Stadion. Und dann waren da halt auch wirklich Leute, die halt überhaupt nicht zu diesem Spiel wollten, sondern die einfach ihren Wocheneinkauf gemacht haben und dann mit diesem vollen Einkaufswagen da rausgefahren sind und halt in diese Fanmenge rein und zum Parkplatz. Also das war so ein bisschen abstrus bei dem Spiel in Thun. Und in Basel habe ich nicht nachgeguckt, ob es stimmt tatsächlich, aber da hat mir jemand gesagt, dass zum Teil in diesem Gebäude, was direkt an das Stadion dran gebaut ist, auch irgendwie ein Altersheim oder so ist oder halt so eine Residenz und auch ein Einkaufszentrum, also so eine komische Mischnutzung. Und ja, dann gab es in Thun auf jeden Fall auch eine Mixed Zone, die in der Tiefgarage war, da wo die VIPs parken. Das heißt, du stehst dann da und wartest halt drauf, dass die Spielerinnen rauskommen und dann ist da halt einfach so eine Pappwand, wo diese Sponsoren drauf sind und dahinter startet halt jemand irgend so einen richtig fetten Jeep. Und der Motor röhrt halt so und du kriegst die ganzen Abgase ab. Also auch richtig geil einfach. Das ist so ein bisschen seltsam. Aber wenn wir dann vielleicht mal überswitchen zu dem, was uns so sportlich hängen geblieben ist von der Gruppenphase. Wenn ihr mal so drüber nachdenkt von dem, was ihr gesehen und mitbekommen habt, gab es Teams oder Spielerinnen, die euch ja besonders positiv aufgefallen sind oder Freude gemacht haben? Jule, fang du doch gerne mal an.
Ja, ich würde eigentlich erstmal starten, dass ich so die richtigen extremen Überraschungen sind ja dieses Mal, finde ich, ausgeblieben. Das war ja bei der WM noch ganz anders, finde ich. Da sind ja wirklich Teams weitergekommen, mit denen man wirklich nicht gerechnet hat und Teams ausgeschieden, mit denen man nicht gerechnet hat. Und das ist jetzt ein bisschen, fand ich jetzt ein bisschen anders. Also die meisten, damit hat man ja schon gerechnet. Da gab es natürlich jetzt so die ein oder andere Position, wo man es jetzt nicht wusste, es ist die oder die Mannschaft. Aber wenn man jetzt sagt, boah, krass, England ist weiter, das ist es jetzt nicht. Von da an, ich würde aber sagen, dass ich wieder mal positiv, ich bin immer positiv überrascht, leider muss ich sagen, über Schweden. Ich denke jetzt mal, boah, jetzt sind sie so alt, jetzt muss aber auch mal. Dabei haben sie sich ja jetzt verjüngt, ne? Jetzt, wo Frau Seger nicht mehr da ist. Diesmal denke ich, Mensch, das muss doch mal irgendwas passieren. Die sind immer noch total geil. Ich finde total starke Leistung, also natürlich auch gegen Deutschland, aber auch allgemein fand ich das gut. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Schweden weit kommt. Sie können ja auch sofort rausfliegen, ne, gegen England, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie weit kommen. Die sind ja echt so eine Turniermannschaft. Und ich finde auch insbesondere bei Schweden, also die anderen Mannschaften sind ja größtenteils irgendwelche mit großen Ligen hinter sich, das hat Schweden ja nicht mehr, behaupte ich jetzt, tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Schweden stört das jetzt nicht. Gut, also vielleicht.
Nee, wann, das haben sie nicht, wobei ja schon irgendwie so viele von den Spielerinnen dann trotzdem in den Ligen spielen, so, ne? Also abgesehen vielleicht von den Nachwuchsspielerinnen. Aber ja, ist auf jeden Fall.
Das ist ja auch mal so ein bisschen schade, finde ich, ne, für Schweden, wenn die dann woanders spielen. Also ist ja allgemein schade. Ich gucke ja viel Basketball, da spielen ja auch immer alle woanders, weil es in Deutschland nicht geil ist. Also bei den Frauen. Aber zumindest kriegen sie es noch so gut, dass die alle so zusammenzuhalten, dass das gut passt.
Ja. Ich habe, wo du es jetzt gerade sagst, gestern oder so, glaube ich, gelesen, dass Malmö FF angeblich interessiert daran sein soll, Fridolina Rolfö zu holen und da halt auch einfach ein gutes Gehalt zu zahlen. Die sind ja jetzt wohl gerade aufgestiegen. Also mal sehr gespannt, wie das dann so weiterläuft. Also ich meine, wenn man dann nur so einen Verein hat, der so das Leuchtturmprojekt ist, ist es ja auch immer so ein bisschen zwiespältig für so eine Liga, wie das dann aussieht.
Ja, das hatten die ja leider in ihrer Geschichte manchmal, dass da irgendwelche dubiosen Leute Geld irgendwie reingepumpt haben oder auch nicht. Und dass dann auf einmal da Stars, was weiß ich nicht, waren, die dann da irgendwie performt haben und das dann sofort zusammengebrochen ist.
Hm. Wir hatten das in der deutschen Geschichte auch oft genug.
Ja,
das ja. Nur, dass wir dann ab und zu mal wenigstens noch Konkurrenz haben. Aber ich meine, Siegen war jetzt nicht groß und berühmt, weil da nicht irgendwie ein Geschäftsmann dahinter saß. Und ja. Sorry.
Ach Quatsch,
alles gut.
Wer war sportlichen denn, Geschicke in Siegen gewesen.
Wer war denn für dich so herausragend bei der EM bisher?
Ich habe mich ja für das Spiel Frankreich-Wales entschieden, weil ich tatsächlich ja sehr großer Jess Fishlock-Fan bin, weil ich habe Jess Fishlock beim FFC und bei Seattle Reign gesehen und ich habe sie quasi im dritten Trikot gesehen und dann schießt sie auch noch ein Tor. Das war so, besser hätte es nicht laufen können. Und ich habe mich auch mega für sie gefreut, dass sie dann noch die Vorlage gemacht hat beim Zweiten. Also deswegen ist so, ich finde halt Wales einfach cool und dann war halt auch einfach dieses, ich war jetzt zum allerersten Mal live bei so einer EM dabei, das habe ich vorher noch nie gemacht. 2011 habe ich noch irgendwie bei der WM von zu Hause alles gehasst, aber das war, die Fans waren auch einfach, also die hatten alle diese Fischerhüte, aber auf den Fischerhüten waren dann halt Antifa-Button und es waren Regenbogen-Fischerhüte oder sowas, also das war so, das hat für mich so dieses bin jetzt sonst nicht so der Fan von so einem Nationalfahnen und so, was bei EMs ja dann manchmal so ein bisschen zu Konflikten zu inneren führt. Und das hat mir Wales dann sehr leicht gemacht, irgendwie da auch mit umzugehen. Und das waren halt auch einfach sehr angenehme, nette Fans. Außerdem einen, der durchgängig hinter uns, Wales, 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 seitdem möchte ich es auf alles antworten, gerufen hat. Aber tatsächlich bin ich halt schon auch, also finde ich Frankreich halt ein sehr spannendes Team. Bin mega traurig, dass Wendy Renard nicht mit dabei ist, weil ich sie natürlich einmal in meinem Leben live sehen wollte. Bin aber überrascht, dass sie trotzdem einfach eine sehr, also nein, Wendy Renard ist nicht die Einzige, aber sie sind ja trotzdem einfach ein gutes Team. Es sind ja einfach Spielerinnen, die ich sonst nicht sehe, und deswegen hat mich das sehr, sehr glücklich gemacht, die live zu sehen. Und auch gestern jetzt, es war gestern, ne, das andere Spiel.
Mhm. Niederlande, genau. Gegen Frankreich. Ja.
Also natürlich, die haben dann zwischendrin ihre Aussetzer, aber wenn sie dann Fußball spielen, spielen sie einfach geilen Fußball. Und es macht einfach Spaß, dazu zu gucken. Deswegen sind die so auf jeden Fall ein Team, wo ich anfangs ein bisschen skeptisch war, ob sie das so hinbekommen. Aber sie bekommen es offensichtlich hin. Und ich fand natürlich, also Spanien spielt natürlich guten Fußball, aber natürlich Belgien und Italien, wie viel die Spanier dann teilweise entgegensetzen konnten, habe ich beiden nicht zugetraut. Und dann haben die das beide so, also Italien noch mal standhafter als Belgien, konnten die Spanien so viel entgegensetzen, dass ich dann so richtig so mich gefreut habe und irgendwie mitgefiebert habe und mir dachte, geil, da kann jemand irgendwie Spanien so ein bisschen mehr entgegensetzen. Das waren auf jeden Fall auch so positive Highlights.
Ja, das ging mir ähnlich. Also das ist so, dass Spanien ist einfach so offensichtlich besser als alle anderen in sehr vielen Dingen, nicht in allen vielleicht. Also so defensiv ist wirklich auch so ein bisschen so. Dass ich dann auch sehr mich immer dabei erhasche, so diese Haltung einzunehmen von, okay, wer spielt denn heute gegen euch? aber also sehr, sehr beeindruckend einfach. Also gerade Esther González und Alexia Putellas, also die sind ja beide, also Esther González mit 4 Toren und Alexia dahinter mit 3 Toren, sind ja auch gerade die Topscorerinnen jetzt nach der Gruppenphase vom Turnier. Ich hatte auch noch sehr viel Spaß mit Finnland, einfach weil die so, also ich habe das in der Nations League gar nicht geschafft, sie zu verfolgen, muss ich zugeben. Und es wurde ja bei dem ersten Spiel auch so ein bisschen erklärt, dass sie da, ne, in der B-League von der Nations League waren und da dann eigentlich so eher ein bisschen favorisiert und halt viel mit Ball spielen mussten und dann auch offensiv spielen mussten, um halt eben daran zu kommen, dass sie vielleicht aufsteigen. Und das haben sie so mitgenommen in die EM. Und das fand ich halt richtig cool, wie sie so dann bei der EM aus ihrer eigentlich Underdog-Perspektive aber einfach so rotzfrech offensiven Fußball gespielt haben und nix mit, ja, wir stellen uns jetzt mal hinten rein und mauern hier irgendwie. Also das hat einfach sehr viel Spaß gemacht zum Zugucken, fand ich. Das war so, ich habe immer so bei jedem Turnier so ein Team, von dem ich vorher nicht weiß, welches es ist, was dann sich so spontan entwickelt zu meinem Turnier-Crush-Team. Und das war dieses Mal definitiv Finnland. Und ich habe es dann der Schweiz auch gegönnt, dass sie weitergekommen sind aus der Gruppe. Aber ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn es Finnland geworden wäre. Dann gehen wir vielleicht mal rüber zu den sportlichen, nicht so erfolgreichen Geschichten oder Sachen, die uns eher genervt haben oder vielleicht auch enttäuscht. Fangen wir wieder bei dir an, Jule. Was hast du da für dich so vermerkt? Was ist hängen geblieben, negativ?
Also im Echtzeit, ich war... da ich natürlich nicht so überrascht war, war ich jetzt auch nicht so oft enttäuscht, aber klar, die Niederlande, ne, da hat man sich schon ein bisschen mehr versprochen, die waren ja in dieser Hammergruppe und sie haben jetzt nicht gezeigt, dass sie dann noch mithalten können mit den großen Nationen, also sowohl gegen England, also England ja besonders, ne, und gegen Frankreich hatten sie ja gut diese eine gute Halbzeit und dann war es das leider gewesen, das haben sie nicht aufrechterhalten, also die sind so ein bisschen aus dieser großen Kriege, wo sie ja mal waren, sozusagen definitiv abgerutscht und sind ja jetzt auch zu Recht nicht weitergekommen. Weil letztes Jahr sind sie ja noch bei der Nations League in dieser Vierergruppe gewesen. Ne? Hey. Das ist jetzt ja nicht so, dass sie so ganz weg sind, aber man dümpelt so ein bisschen davor hin, ne? Also dafür, dass sie 2017, 2019 ja diese total tolle Mannschaft hatten, wo man auch das Gefühl hatte, die kann keiner schlagen, ist das doch sehr abgeflacht, ne? Und jetzt mit dem verdienten Gruppen aus gut gegen England und Frankreich ist das jetzt nicht super überraschend, ne? Kann man anders als Deutschland bei der WM jetzt auch sagen, okay, ist halt so, irgendeiner musste jetzt rausfliegen, ne? Aber man hat das Gefühl, also sie können jetzt auch nicht mithalten, es waren jetzt keine knappen Ergebnisse irgendwie, wie bei Schweiz gegen Finnland, das war ja eigentlich auch die einzigste Gruppe, wo es wirklich ernsthaft noch ums Weiterkommen ging. Deswegen war ich da so ein bisschen enttäuscht.
Ja, das ging mir sehr ähnlich. Also ich hatte auch schon keine hohen Erwartungen vorher und war dann aber trotzdem so, also die wurden dann noch unterboten, sag ich mal. Und ich habe mich aber auch wirklich das ganze Turnier über gefragt, wie viel diese ganze Andries Jonker-Diskussion dazu beigetragen hat, weil das war ja auch so völlig absurd. Also der ist ja ein paar Tage, bevor die EM losging, in so einen niederländischen Podcast gegangen und hat dann nochmal geäußert, dass er das nicht verstehen kann, dass sein Vertrag nicht verlängert wurde. Und dann nach der EM ja, der ja jetzt noch Co-Trainer von Sarina Wiechmann übernimmt und dass er nicht weitermachen darf und dass ihm das bis heute niemand begründet hat und so. Und das hat dann ja so einen Medientrubel ausgelöst. Und irgendwie vor dem ersten Spiel der Niederländerin gab es halt so ein bisschen so eine eskalierte Pressekonferenz, weil halt ein niederländischer Journalist ihn halt damit konfrontiert hat und dabei wohl auch Sachen gesagt hat, die wohl auch wirklich nicht in Ordnung waren. Und Andries Jonker ist dann irgendwann der Kragen geplatzt und der hat dann halt auch dementsprechend reagiert. Und danach hat sich dann halt alles so hochgeschaukelt, also dass dann auch Spielerinnen irgendwie gesagt haben, so ja, also das ist jetzt aber, ich sag mal so, dein Mist, den du aufräumen musst, das müssen wir jetzt nicht. Und dann gab es irgendwie Geschichten, dass halt Spielerinnen unzufrieden waren mit Startelf-Entscheidungen und dann haben sie es dann im Nachhinein wieder zurückgenommen und es ging aber halt immer so hin und her und niemand in diesem Team hat halt irgendeine Fußballfreude für mich ausgestrahlt, so. Also bemühen und irgendwie so den Willen weiterkommen zu wollen, das ja, aber halt nicht so, hey, ich bin gerade gerne hier in dieser Situation, ich bin gerade gerne hier bei diesem Turnier und das so an sich, das war einfach sehr, sehr schade, finde ich. Und ich glaube, es ist jetzt für sie einfach sehr gut, dass sie dann jetzt diesen Cut gemacht haben. Aber ich glaube, dass sich da viele beim Verband auch fragen werden, warum man nicht einfach vorher diesen Schnitt gemacht hat, vielleicht schon, weil, also auf andere Art hätte jetzt niemand damit rechnen können, dass es so eskaliert, weil wer denkt schon, dass der Trainer ein paar Tage vor so einer EM sich in einen Podcast setzt, aber ja, weiß auch nicht, irgendwie ganz, ganz seltsam. Oder was meinst du, Franzi, du nickst die ganze Zeit so.
Nee, das Lustige ist, als die Niederlande gegen Deutschland vor der EM gespielt haben, dachte ich, ich habe halt ein hohes Bild von den Niederlanden im Kopf. Das ist einfach so, ne? Das ist so, man hat halt einfach dieses Team mit, die sind krass im Kopf. Und dann dachte ich halt, naja, vielleicht haben die einen Aussetzer oder läuft halt gerade nicht so gut oder was auch immer, ne? Also man verzeiht Teams ja auch Aussetzer und sagt, naja, man kann auch einen beschissenen Tag haben. Wenn ihr im Turnier spielt, spielt ihr vielleicht anders. Und ohne dich hätte ich ja quasi nicht mitbekommen, was rund um diesen Trainer los ist. Und dann dachte ich mir so, was ist denn da los? Und das ist auch so eins der Länder, mir tut's halt leid für die Spielerin. Also es ist halt einfach scheiße. Wünscht man niemandem so. Und eigentlich sollte so eine EM ja was Besonderes und was Cooles sein, wenn man dann merkt, so, vielleicht ist es das nicht. Und es ist ja zusätzlicher Stress neben Liga und keine Ahnung was. Also es ist ja nicht so, als ob die Spielerinnen nicht auch noch andere Sachen zu tun hätten. Würde ja ein bisschen mehr Respekt gegenüber den Spielerinnen so aus Verbands- oder Trainersicht auch irgendwie und so, wie das gehandelt wird. Aber ja.
Ja, und ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ob er selber das Verständnis dafür hätte, dass das gefehlt hat, weil halt bei dieser PK, was ich vorhin erzählt hat, dieser Journalist irgendwie sowas gesagt hat wie so, ja, Andries Jonker würde ein Puppentheater aus dieser ganzen EM machen und dann hat Andries Jonker halt irgendwie wohl sowas gesagt wie so, nein, dass sie das hier Puppentheater nennen, zeigt ja, dass sie keinen Respekt haben, dass sie meine Spielerin mit Puppen vergleichen und ich habe sie noch nie bei einem unserer Trainings gesehen und so. Und das ist aber halt so ein völliges, das ist irgendwie so ein völliges, zwei Dude-Bros gehen sich jetzt irgendwie gegenseitig an die Gurgel und Sheridas Bitze saß halt so daneben und hat einfach irgendwann gar nichts mehr gesagt und nur noch so die Arme verschränkt und hatte halt einfach absolut keinen Bock mehr auf diesem PK-Podium zu sitzen. Also das war richtig bitter.
Ich weiß nicht, ob ich da manchmal nicht einfach zu schlecht informiert bin, aber ich war noch ein bisschen enttäuscht von Island. Ich hatte mehr erwartet von Island. Weiß nicht warum, aber irgendwie sind die bei mir im Hinterkopf schon auch mit, die können auch durchaus gegen bessere mal was gegensetzen. Habe ich jetzt irgendwie, was ist da los? Also ich meine, klar, das erste Spiel lief halt auch direkt scheiße. Also ich meine, sie haben ja einfach von Anfang an auch einfach blödes Verletzungspech gehabt. Ne? Aber ich hatte eigentlich auch so ein bisschen Bock auf Island und Adam von uns, von Forgotten Heroines, unserem Kollektiv, ist ja auch großer Island-Fan. Wir haben ja auch diesen Text und so, ne, der ist auch in die Schweiz gefahren, hat sich darauf gefreut. Für den hat es mir dann auch sehr leid getan. Ich hoffe, er hatte trotzdem eine gute Zeit. Aber genau, von Island, da habe ich so ein bisschen, das war so die Überraschung für mich. Damit hatte ich nicht gerechnet, neben den Niederlanden, dass das so gar nicht läuft.
Ich glaube, das ging einigen so. Also ich habe, bevor es losging, bei vielen gesehen, dass sie so Island so ein bisschen auf dem Zettel hatten, wieder als positive Überraschung oder so als ja, können vielleicht ins Viertelfinale kommen. Und wenn man sich die Weltrangliste anguckt, dann sind sie ja auch also relativ weit oben. Wenn man sich dann aber die Ergebnisse aus dem letzten Jahr anguckt, dann waren da schon auch viele Spiele dabei, die halt nicht so positiv ausgegangen sind für sie. Also das konnte ich jetzt auch nicht so verfolgen, aber da scheint es wohl auch schon länger so ein bisschen vor sich hin zu rumpeln. Und von dem, was ich gesehen habe, fand ich halt einfach, dass sie wirklich krass abhängig von Sveindis Jonsdottir hier waren. Und wenn ein Team die halt rausgedeckt hat, dann war nicht mehr so besonders viel übrig.
Also ich war jetzt auch nicht so überrascht, weil in den letzten Jahren haben sie jetzt auch nicht so ganz viel gerissen, hatte ich jetzt das Gefühl irgendwie. Also klar hätte jetzt also eine Überraschung sein können, aber irgendwie...
Sie haben halt schon eigentlich ein paar ganz gute Spielerinnen irgendwie. Ja. Und ja, das ist bei mir dann wahrscheinlich so ein bisschen nicht, dass ich das jetzt kontinuierlich, also ne, ich gucke jetzt ja nicht, also Nations League gucke ich zum Beispiel eher weniger. Aber ich fand so die Gruppe mit Norwegen, Schweiz, Finnland, Island, ich war mir da nicht so sicher, dass das so ausgeht. Ich habe der Schweiz ehrlicherweise spielerisch nicht so viel zugetraut. Ich dachte, naja, die kommen halt primär weiter, weil sie Bock haben, nicht weil sie gut sind. Es tut mir sehr leid.
Ich glaube, so war das aber auch. Man hat jetzt nicht so ein Gefühl, dass sie
okay, sorry. Spielerische. Genau, und ich meine, da gab es ja auch so ein bisschen Knatsch rund um Sonntage.
Ja.
Also Sonntage hat ja jetzt auch nicht unbedingt den besten Trainerinnenruf, was so den Umgang betrifft. Und dann dachte ich mir so, boah, das kann schiefgehen. Also das kann im Zweifel auch dafür sorgen, dass die Spielerinnen so ein bisschen die Lust am Spielen trotz Heim-EM ausgetrieben bekommen. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Man steckt ja auch nicht drin. Vielleicht ist es auch nicht so schlimm, wie man es manchmal wahrnimmt. Aber genau, deswegen war ich in der Gruppe, dachte ich mir, also dass Island Letzte werden, habe ich nicht mitgerechnet.
Also in dieser Gruppe A, ich fand, also es gibt ja einerseits die Diskussion von, ja, also das ist die schwächste Gruppe und der Turnierbaum auf der Seite, das ist halt irgendwie auch die schwächere Seite vom Turnierbaum und jetzt sind so, kommen so Teams von da tatsächlich irgendwie weiter ins Halbfinale. Also habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, aber andererseits kann man ja auch sagen, es ist irgendwie cool, dass dann da so 3 bis 4 Teams irgendwie auf einem relativ ähnlichen Niveau waren und man eben bis zum letzten Gruppenspieltag nicht wusste, wer es jetzt genau wird und für die dann ja auch einfach toll, dass sie mal so eine K.O.-Phase erreichen können. Ja.
Absolut, ich finde da, also es war ja schon irgendwie teilweise langweilig, ne? Irgendwie, weil viele standen ja echt fest, ne? Irgendwie, wer jetzt weiterkommt und gut gegen Spanien, war es jetzt schwierig. Aber in der Gruppe aber ja fast alles noch möglich, irgendwie mehr oder weniger. Ne? Ich fand, Norwegen war jetzt auch teilweise so extrem souveränst, sind sie jetzt auch nicht Erster geworden. Ne? Also gegen die Schweiz, das hätte auch genauso andersrum kommen können, wenn die Schweizer ein bisschen mehr Warglück gehabt hätten oder so. Also von da an, das war schon eine bessere Gruppe, fand ich. Das ist jetzt natürlich immer super langweilig, wenn da irgendwie 2 Teams wie jetzt Deutschland oder Schweden, ja, was willst du dann? Klar kann da jemand mal Glück haben, aber im Prinzip war es nicht so und so. Eigentlich hat man ja mal damit gerechnet.
Das ist doch die perfekte Überleitung, um jetzt über Deutschland zu reden, Jule. Das hast du sehr gut gemacht.
Aber das ist kein gutes.
Also wir hatten zwei Auftaktsiege von Deutschland, einmal gegen Polen und dann gegen Dänemark. Und dann gab es jetzt zuletzt diese 4-1 Niederlage gegen Schweden. Und ich habe so das Gefühl, dass das Stimmungsbarometer, die JournalistInnen fragen ja alle seit Wochen immer nach der Stimmung, aber ich habe so das Gefühl, das Stimmungsbarometer bei den JournalistInnen selbst ist halt auch die ganze Zeit so am Hin und Her springen. Wie sieht's denn bei euch aus oder bei dir, Jule?
Ich finde, das ist natürlich schon immer so, dass es irgendwie so diese Hochs und Tiefs, oder was jetzt schon schlimmer, ich sag mal so seit dem Wegfall von Silvia Knight oder so, dass es da so Hochs und Tiefs bei den Frauen gibt und dass man mal denkt, jetzt wird's und dann irgendwie denkt, jetzt wird's nie wieder was sozusagen. Also ich find's jetzt sehr durchwachsen, das Turnier, also wie eigentlich fast schon erwartet, ne? Also mit steigendem Gegner wurde es schlechter, habe ich auch leider erwartet. Gegen Polen war das ja noch ziemlich solide, fand ich jetzt. Also konnte man sich jetzt so angucken und ohne jetzt in Depression zu verfallen und hoffte natürlich, dass sie sich steigern. Und bei Dänemark hatte man ja schon das Gefühl, das war jetzt auch so tucken glücklich, ne? Also es hätte auch schief gehen können, wenn man jetzt das zweite Tor irgendwie nicht geschossen hätte oder so. Weil, obwohl Dänemark ja wirklich nicht stark war, die dann doch irgendwie doch da so einiges reißen konnten, einfach durch die sehr unsere sichere Abwehr. Und ich meine, dass ja wirklich dann Frau Berger irgendwie hat, über Frau Berger öffentlich erzählt hat, das findet er irgendwie doof, wie sie das so macht. Das ist auch vielleicht nicht der beste Move gewesen, den er so gemacht hat in seiner Träne, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch, aber mich würde stören als Torfrau, wenn ich die Zeitung aufmache und da steht, nee, muss nicht sein. Also ich glaube, so eine Torwartdiskussion ist schwierig mitten im Turnier, sage ich jetzt mal so. Weil das natürlich, also ich immer für Unruhe sorgt, weil das ja so die Position ist, die eigentlich Ruhe und Sicherheit ausstrahlen soll und nicht irgendwie denkt, scheiße. Früher war das ja gar keine Baustelle, so null. Und irgendwie seit einiger Zeit ist es das ja wieder irgendwie, ich weiß auch nicht. Das war früher besser, ne? Muss man ganz klar sagen. Gut, das Schwedenspiel, das ist jetzt natürlich eine Vollkatastrophe gewesen, jetzt, also auch wegen dem Ergebnis natürlich, aber auch, weil man das Gefühl hat, also da kommt jetzt gar nicht raus aus der Nummer, die hatten gar keine Ahnung, was sie machen sollten, also nachdem Carlotta Wamsa da weg war, ist natürlich auch super schwierig zu dem Zeitpunkt, ne, aber mir war auch nicht ganz klar, wer ist jetzt rechts, also mir war jetzt nicht so ganz klar, was macht der, auch die Wechsel haben bei mir jetzt nicht so 100% immer Sinn ergeben, und man hat das Gefühl, die sind jetzt alle wie früher so ein bisschen so, wie keiner wusste, was er so machen soll. Das hat sich auch zur Halbzeit nicht gebessert. Also das hat jetzt nicht so richtig Hoffnung gemacht. Ne? Klar, man kann sich da jetzt wieder sammeln und die nächsten 90 Minuten machen, aber so, also man, dass das jetzt eine eingespielte Truppe ist, die weiß, wie sie wann sich zu verhalten hat, das Gefühl hat man jetzt nicht vermittelt bekommen. Das kann natürlich jetzt irgendwie glücklich gegen Frankreich enden, aber ich würde jetzt mein Geld nicht aktuell leider nicht auf die deutsche Nationalmannschaft wetten, muss ich leider sagen, weil das schon, also sie, ich weiß auch nicht, kann das jetzt nicht, bin ja keine Trainerin, ne, aber es hat jetzt nicht so, dann man hat die Probleme, die man vorher hatte, nicht so direkt gelöst. Man hat sie so ein bisschen verschleppt und ein bisschen anders dargestellt. Aber man ist defensiv mega anfällig. Jetzt hat man ein Torwartproblem sich selbst kreiert. Und offensiv läuft es manchmal toll, aber manchmal halt auch nicht, ne? Und wenn es nicht läuft, dann, wenn man keine Ideen hat und dann nicht irgendwie stabil ist, dann ist es schwierig.
Ja, ich finde, das hast du eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Also ich finde, also ich hatte nach diesem Niederlande-Spiel, was wir vorhin auch schon erwähnt haben, in Bremen, da war ich ja im Stadion und danach war ich eigentlich so vorsichtig optimistisch für die EM und zugegebenermaßen, vielleicht habe ich mich da dann auch einfach so ein bisschen anstecken lassen davon, dass halt Tore gefallen sind und es so für mich persönlich ein cooles Erlebnis auch irgendwie war, so mit der Stadionstimmung da im Weserstadion. Aber ja, also ich hatte danach so den Eindruck, dass man es schaffen kann, bis zur der EM an einen Punkt gekommen, an einen, meine Güte, ich hatte das Gefühl, dass man es schaffen kann, bis zur EM an einen Punkt zu kommen, wo man dann ein Team hat, das nicht, also wo nicht alles perfekt ist, also wo definitiv dann auch die Defensive nicht perfekt sein wird, weil das halt in der kurzen Zeit nicht zu schaffen ist, so, aber wo man einfach so ein bisschen mehr, ja, so ein stringentes Ganzes hat und so richtig viel davon übrig ist aber nicht. Also was mir in Bremen gefallen hat, war, dass man da spielerische Ansätze gesehen hat, ein Kurzpassspiel mit viel Bewegung im Mittelfeld, dass sich Spielerinnen angeboten haben, auch für die Pässe und viel Bewegung drin war. Und das ist jetzt ja fast komplett weg. Also gegen Schweden habe ich das auch verstanden, dass man da sagt, okay, also noch bevor alles dahin gegangen ist, man setzt vielleicht auch mehr so auf lange Bälle. Aber ich habe vorhin tatsächlich auch mal durch so ein paar Statistiken geguckt von allen Teams und diese Offensive, die ja ist halt einfach sehr ineffizient. Also Deutschland hat irgendwie nur ein Viertel seiner Torschüsse tatsächlich aufs Tor gebracht und das ist der schlechteste Wert von allen Teams im Turnier und das ist die Statistik laut UEFA. Und sie haben die zweitmeisten Torschüsse von allen Teams. Also das heißt, sie produzieren nach vorne relativ viel, aber sie sind halt eben einfach nicht sehr gut darin, also erstens mal Chancen zu kreieren, die auch wirklich gute Chancen sind und zweitens diese Chancen dann zu nutzen. Was halt sowas ist, was, glaube ich, in Bremen und auch in dem Spiel gegen Österreich zum Beispiel gut gelaufen ist in der Nations League und jetzt bei der EM halt eben eher nicht mehr. Und wenn man dann mit der Offensive nicht mehr, ich sag mal, wettmachen oder kaschieren kann, wie schlecht die Defensive ist, naja, dann hat man halt irgendwie ein Problem. Und ich fand in der Mixed Zone nach diesem Schwedenspiel dann auch einfach sehr telling, was halt manche Spielerinnen so gesagt haben. Also so, ich glaube, es war Janina Minge, die gesagt hat, so ja, dass man ja wusste, dass die Schwedinnen immer diese rechte Seite überladen wollen und da halt immer eine Überzahl kreieren wollen, um halt über den rechten Flügel nach vorne zu kommen und ihre Angriffe zu starten und dass sie dann aber halt nicht wussten, was sie machen sollen im Spiel. Und das ist halt so, naja, vielleicht eher nicht so gut. Und das ist dann aber ein Problem, das sehe ich dann halt auch sehr klar auf Trainerseite. Also, dass man das halt anscheinend dann nicht vermittelt bekommt. Und diese ganze Ann-Kathrin Berger-Diskussion, was du vorhin gesagt hast, das zählt da für mich auf jeden Fall auch rein. Also das ist halt schon wieder das nächste Kommunikationsding, was ja vorher auch mit der, als es noch um Spielerinnen-Nominierung ging, immer so weggeschoben wurde von so, nein, nein, es gibt ja kein Kommunikationsproblem, wir haben das ja ganz schnell aus der Welt geräumt und so, wurde dann ja gesagt, das sei eher ein Medienthema, aber ich finde, ja, weiß ich nicht, also wenn ich sowas höre, dann habe ich da teilweise so meine Zweifel daran, auch wenn das jetzt halt von anderen auch immer heißt, dass es so zwischen ihm und dem Team funktionieren soll, aber ich finde, es gibt einfach kein Gesamtbild, wo ich jetzt irgendwie so sage, okay, selbst wenn jetzt das Turnier vielleicht nicht sportlich gut läuft, ist das aber jemand, mit dem man irgendwie gut für die Zukunft was aufbauen kann. Das Gefühl habe ich halt einfach nicht, sage ich so ganz deutlich.
Ja, würde ich mich auch anschließen, eigentlich bei allem. Ich finde es halt schade, weil ich mir denke, so die Spielerinnen, die auf dem Feld stehen, die haben eigentlich können ja eigentlich Fußball spielen und zwar nicht gerade schlecht. Aber ich fand's, also ich habe das Schweden-Deutschland-Spiel habe ich ja gestern einfach nochmal nachgeguckt. Und für mich war da einfach so viel Verunsicherung drin, wo ich mir dachte, wenn es halt mal nicht läuft, wenn du dann solche krassen Fehler machst, dann heißt es ja nicht, dass du eine schlechtere Fußballerin bist, sondern dass du einfach krass verunsichert bist und nicht mehr weißt, was du tun sollst. Das heißt, die Standardprozesse funktionieren nicht. Mhm. Und das heißt, die haben es vorher nicht geschafft, dem Team das Selbstbewusstsein zu geben, wenn was nicht läuft, dann macht weiter. Wir haben die Grundprozesse, die laufen. Und das scheint ja nicht zu funktionieren. Und das würde ich auf jeden Fall beim Trainerteam, also ne, es ist immer so, man ist da ja auch nicht allein. Und mittlerweile gibt es ja so ein bisschen Staff und nicht nur eine Person, die da rumläuft, so wie früher. Aber also nochmal ganz kurz mit von wegen außer Kontinuität bei Silvia Knight. Silvia Knight hatte auch keine Kontinuität 2011. hat die medial einmal schön unter anderem Birgit Prinz zerlegt in der Öffentlichkeit. Das war so ein Glanzparadebeispiel, wie man Mitspielerinnen nicht in der Öffentlichkeit umgeht. Und das hat sich so krass, weil das Team einfach nicht beschützt wurde. Also aus meiner Perspektive. Und ich denke mir manchmal, haben wir da draus gelernt? Können wir das jetzt? Kann man irgendwie die Spielerinnen unterstützen, supporten, Selbstbewusstsein geben, dass sie das, was sie können, auf dem Platz? Ja, finde ich nicht. Und ja, ich habe ehrlicherweise auch von Anfang an so ein bisschen mit der Nominierung von gehadert. Also in der Verteidigung irgendwie so, also in der Abwehr tue ich mir schwer mit den Personen, die da nominiert worden sind und denke mir dann halt, ja, das sind gute Spielerinnen, aber vielleicht war es auch der falsche Zeitpunkt oder zu früh. Und wenn man dann halt noch nicht das Standing hat, noch nicht das Selbstbewusstsein, dann passieren halt so Reaktionen, die halt ein bisschen unkontrollierter sind. Und da finde ich, ist es fair gegenüber einer Spielerin, die dann so auf das Feld, also ne, ihr ist halt auch ein Stück weit das zuzutrauen. Also ich finde, Leute zuzutrauen, was so gut ist, wenn man sie dadurch bestärkt und wenn sie das können. Aber wenn die vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, überfordert man sie halt auch. Und dann passieren so Situationen wie vor dem Tor. Und dann die Reaktion von der Zone war richtig ekelhaft. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt mit dem Bild, wo dann, wen wollen wir als Torhüterin haben bei der deutschen Nationalmannschaft? Berger, Mahutmovic und Johannes, also die drei, und Wamsa. Und dann dachte ich mir so, ey, sorry, Leute. Schwierig, also weil ich fand die Situation so scheiße für Wamsa. Ich habe da richtig mitgelitten, weil es halt einfach keine bewusste Reaktion war. Das war eine Überforderungsreaktion so. Und das ist, finde ich, also ja, ich bin dann immer so ein bisschen, ich leide dann immer mit den Spielerinnen und ärgere mich.
Ich finde, da ist das Fußballregelwerk ja auch mega hart, ne? Nur weil die jetzt irgendwie in so einem Affekt da irgendwie einmal den Arm hebt, was. Also ich finde, das wird so nur rumlaufen, ne? Aber kriegt ja die rote Karte und den Elfmeter, ne? Das war ja, ja klar, ich weiß natürlich, warum das so ist, aber ich weiß es nicht, aber ich finde das schon, muss ich sagen, da muss man denken, boah, das ist schon irgendwie so eine Doppelbestrafung sofort, ne?
Das ist ja ein verhindertes Tor, aber ja.
Und sie hat ja jetzt nicht extra gemacht, ne? Wenn jetzt Leute irgendwie der letzten Spielerin da umrätschen und so weiter, dann ist das ja gewollt im Prinzip meistens, ne? Oder zumindest nehmen sie das im Kauf, aber sie wollte ja jetzt, ne? Das ist ja so eine, einfach so eine Reaktion von einem. Jetzt ja nicht gedacht, boah, geil, jetzt mache ich Torfrau.
Ja, ich glaube, so Situationen hat es in anderen Spielen auch schon gegeben, dass es so eher eine bewusstere Bewegung war. Und dann ist es halt schwierig zu beweisen, was jetzt was ist. Aber ich verstehe, was du meinst, ja. Es ist,
ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt gesagt hat, Mensch, geil, jetzt hebe ich das jetzt. Sie hat das jetzt so in dem Moment.
Das meine ich jetzt auch gar nicht, nee.
Genau. Aber ich verstehe, warum das so ist, aber ich finde es jetzt trotzdem, fand ich das jetzt fürs Gesamt schon eine harte Entscheidung irgendwie. Das
ist, man hat mit Wamsa einfach mitgelitten, finde ich.
Ja, das war schon, also ne, das ist ja doppelt hart dann irgendwie. Ja. Und das ist natürlich auch echt doof mit der Rechtsverteidigerposition jetzt, wenn beide wegfallen, aber gut, da wird Herr Wück sich bestimmt was ausdenken.
Naja, aber das ist halt was, wo ich mir denke, so, und jetzt können wir mal drüber reden, wer nicht nominiert worden ist oder wer nur auf Ersatzliste war, wo dann halt Erfahrung, ein bisschen Alter und irgendwie auch dabei gewesen wäre. Und da denke ich mir schon, war vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht. Auch wenn ich es tendenziell gut finde, neuen Spielerinnen auch Chancen zu geben, aber
gerade die Verteidigung hat ja oft eine lange Historie davon, dass sie eher auf erfahrene Spielerinnen setzen, ne, irgendwie, also oder erfolgreiche Mannschaften, wenn sie dann auch eher auf erfahrene Spielerinnen setzen. Das ist schon so. Also ich hätte jetzt auch nicht alles so getroffen, insbesondere nicht in der Startaufstellung, sagen wir es mal so. Persönlich weiß auch nicht, warum Kathi Hendrich, ja gut, war natürlich jetzt längere Zeit raus, aber zumindest ist sie eine größere Turnierspielerin. Also, aber in der Tat, das hat jetzt nicht für Sicherheit da irgendwie gesorgt insgesamt. Ja. Das ist natürlich bei jungen Mannschaften manchmal das Problem. Schweden macht das ganz besser.
Ja, sie haben ja auch ein paar jüngere Spielerinnen dabei, aber ich habe so das Gefühl, also Peter Gerzon wird ja auch manchmal dafür kritisiert, dass er die dann zu wenig bringt so oder denen zu wenig Chancen geben würde. Aber vielleicht ist dieses eher langsame Ranführen dann halt tatsächlich auch besser und ja auch in einem viel was du ja vorhin auch gemeint hast, Jule, also in so einem Team, das halt viel mehr zusammengewachsen ist und insgesamt viel eingespielter ist, weil sich die älteren Spielerinnen ja auch teilweise einfach schon seit Ewigkeiten kennen und wenn dann da mal ein oder zwei neue dazukommen, dann ist es halt was anderes, als wenn bei Deutschland jetzt innerhalb des letzten Jahres oder anderthalb Jahren ja einfach richtig viel getauscht wurde, auch teilweise, weil es diese ganzen Rücktritte gab. Da war ja richtig viel Bewegung drin, so im Kader und das dann auch ja,
Spieler. Also ich meine, wenn das nicht gemacht hätte, dann hätten wir jetzt alle gesagt, boah, warum hat er keinen mitgenommen? Also das ist ja, haben wir ja bei anderen Leuten auch gehabt, ne? Warum machen die das? Warum nehmen sie die Leute von vor 5 Jahren immer nur? Und so, also wie man sagt, macht man es natürlich verkehrt, aber vielleicht wäre so eine Mischung gut gewesen.
Ja, also ich meine, eine Personalie, wo ich halt tatsächlich nach wie vor so ein Fragezeichen habe, ist halt Sophia Klein-Herne. Also die ist ja mit dabei und spielt aber bisher nicht. Und sie war ja auch schon mal gar nicht dabei und oder war dann irgendwie so mal dabei und hat auch wenig gespielt und jetzt,
das ist ja schon immer so eine Personalie gewesen, die man nicht so ganz verstanden hat, weil sie performt ja gut in Frankfurt, ist eine sehr gute Spielerin aus meiner Sicht und hat ja so eine Position, wo eigentlich immer Bedarf ist, ne? Also wenn sie jetzt, keine Ahnung, Mittelfeld oder Sturm, dann würden wir sagen, ja gut, ne? Jemand musste zu Hause lassen, aber Verteidigung ist ja immer schon so ein Problem.
Ja.
Also es hätte wahrscheinlich auch mal gut getan, sie spielen zu lassen. Ich weiß nicht, warum sie immer nicht gespielt, irgendwie generell. Das scheint so. Vielleicht gibt es ja so eine rote Liste oder so. Keine Ahnung. Das kann ich nicht mehr. Ich bin jetzt auch gespannt, wie das mit der Verteidigung, also weitergeht.
Aber ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt für das Frankreich-Spiel auf eine Dreier-Fünfer-Kette umstellt. Also aus deutscher Sicht ist es auch so ein bisschen eine Hoffnung damit verbunden mit dieser Aussage, ja, weil es aus meiner Sicht taktisch sinnvoll wäre, das zu machen und ich das eigentlich auch schon nach der Gewinnverletzung dachte, wo mir dann Leute noch geschrieben haben, so naja, aber das wird halt in der Bundesliga quasi gar nicht gespielt und die Spielerinnen kennen das eher nicht so und das ist dann ein Argument, das verstehe ich auf eine gewisse Art, aber auf andere Art denke ich halt immer so, naja, aber das sind ja schon, also Spielerinnen, die das halt vielleicht nicht immer unter so professionellen Bedingungen machen, wie man es ihnen wünschen würde, aber schon unter relativ guten. Und sie haben diesen großen TrainerInnen-Staff und einen Bundestrainer, der ja irgendwie die Fähigkeit haben sollte, ihnen das vermitteln zu können, wie man dann eine Dreierkette anstatt eine Viererkette spielt. Und naja, ich bin wie ihr auch sehr gespannt, wie das so aussehen wird gegen Frankreich.
Aber ich würde dir auch zustimmen, also das Turnier hat jetzt nicht den Eindruck erweckt, als ob das jetzt nur so ein Momentum ist, sondern man hat jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt eine Entwicklung für die Zukunft die ist, die richtig positiv daraus erfolgen kann, weil dafür hatte man das vorher auch so ein bisschen, wie ich sagen will, also Horst Hubrisch hat ja die Mannschaft damals übernommen, wo sie nur Nations League und was weiß ich nicht spielen mussten und das hat er ja nun nicht gehabt sozusagen und deswegen wundert mich es dann doch, dass man da irgendwie nicht so die,
also
ja, wie er schon sagte, dass es da keine Automatismen gibt einfach.
Ja, und das ist, also ich finde immer so ein bisschen bezeichnend, wenn du siehst, wie eine Mannschaft auch aus der Kabine wieder rauskommt, ne? Und dann hast du ja das Gefühl, okay, da ist jetzt irgendwie wenigstens wieder so ein bisschen Motivation drin und so ein bisschen Funke Hoffnung. Also ich weiß nicht, welchen Ton er oder das Trainerteam, also wie gesagt, das ist ja nicht eine Einzelperson, aber es ist halt irgendwie so, weiß nicht, welchen Ton sie nicht treffen, aber sie treffen den Ton nicht, dass man da so das Gefühl hat.
Nach 45 Minuten, nach 45 Minuten oder so.
Ne, also das ist schon, das finde ich schon was, wo man dann halt sieht, naja, ist da eine Ebene zwischen Team und Trainer, die funktioniert oder nicht? Und ist das jetzt ein Einzelfall oder ist das kein Einzelfall? Aber wenn so im Gesamten nicht so richtig läuft. Aber ja, es lässt sich auch immer leicht sagen im Nachhinein, so, ne, wenn jetzt wirklich erfolgreich
also
wäre.
Also vielleicht
weiß,
überraschen sie uns
würden.
Ja und genau, und machen in Frankreich, sind sie hier die Bringer sozusagen.
Frankreich hat ja auch seine Aussetzer, so ist nicht.
Genau, also.
Aber, ja, da kann ich gleich gerne ein bisschen was dazu sagen, wenn wir auf die anstehenden Viertelfinalpartien kommen.
Ja.
Aber vielleicht, bevor wir das machen, gibt es noch andere Themen, die euch so rund um die EM beschäftigt haben, die euch aufgefallen sind? Also beschäftigt haben kann heißen im positiven Sinne, es kann aber natürlich auch heißen im negativen Sinne, dass euch irgendwas aufgefallen ist, das total nervt, weil es irgendwie auf eine komische Art thematisiert oder diskutiert wird, oder so eine Diskussion ist, die man irgendwie bei jedem Turnier immer wieder aufs Neue hat. Das gibt's ja ganz oft.
Ich reg total die Debatte über Lisha Lehmann auf. Also es nervt mich einfach. Wo ich mir denke, ey, können wir das bitte lassen? So. Ja. Einfach sie Fußballerin sein lassen und nicht irgendwie permanent über ihr Aussehen und irgendwie dumme sexistische Kommentare und dann noch offene Social Media Fragen stellen mit, findet ihr das Alisha Lehmann? Wo ich mir denke, so nein, damit fördert ihr Reproduktion von Sexismus. Lasst das bitte, scheiße. Und ehrlicherweise hoffe ich, dass sie ein stabiles Umfeld hat. Weil was ein Scheiß, den sie da wahrscheinlich gerade einstecken muss. Also das ärgert mich total. Dann so deutsche Berichterstattung von Menschen, die offensichtlich meistens eher über Männerfußball oder Männerfußball als das Wichtigere erachten, finde ich einfach unangenehm. Man merkt bei manchen Berichterstattungen entweder eine gewisse fehlende Kompetenz im Bereich des Fußballs der Frauen, weil man einfach merkt, okay, du hast dich da jetzt seit einem halben Jahr reingearbeitet, herzlichen Glückwunsch, aber da fehlt dann manchmal was. Und ich habe halt das, und es ist halt immer, das ist kein EM-spezifisches Ding, aber dann wird halt so die Männerfußballbrille aufgesetzt und dann wird über Frauenfußball berichtet. Und es passt halt nicht und es funktioniert halt nicht und die Narrative davon werden aufgegriffen. Und dann denke ich mir so, nee, ist halt nicht das Gleiche, bitte. Aber um was Positives zu sagen, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, ich finde es wirklich cool, wie teilweise dann auch so eben manche Medienanstalten versuchen, so ein bisschen Historie zu machen und irgendwie ein bisschen Rahmen zu machen und irgendwie so ein paar coole Momente auch zu feiern und so ein paar besondere Leistungen auch zu feiern. Das, finde ich, passiert an manchen Plattformen einfach sehr gut. Da macht es dann Spaß, auch wieder Social Media zu nutzen und Zeitungen zu lesen. Genau. Und ich bin natürlich, gibt dann halt auch manche Sachen, die, also manche Zeitungen, die haben dann einfach auch Leute, wo man merkt, da steckt irgendwie ein bisschen mehr dahinter. So eine Alina Schwärmer zum Beispiel haut dann manchmal einen Text raus, wo ich mir denke, ja, geil, danke. Also auch den Artikel über die ukrainische Frauennationalmannschaft. Sowas finde ich dann gut und dann freue ich mich, dass sie dann die Aufmerksamkeit bekommen, weil halt einfach bei den nationalen Turnieren mehr Aufmerksamkeit da ist, ne?
Generell so die Taz, also ich meine, Disclaimer, ich schreibe selber freiberuflich regelmäßig für die Taz, aber ich finde tatsächlich sehr gut, was die Sportredaktion da macht, weil die halt eben nicht nur diese Deutschland-Turnierberichterstattung machen, sondern auch zu anderen Spielen und dann auch mit Menschen, die vor Ort sind. Und sie haben tatsächlich auch durch KorrespondentInnen ein bisschen was zumindest auch zum Afrika-Cup vor kurzem gemacht, was auch cool ist, weil der findet ja parallel statt, was man hier kaum mitbekommt. Was, finde ich, aber auch immer sowas ist, was schwer ist vorzuwerfen, weil halt so diese ganze Medienbubble um den Fußball der Frauen in Deutschland halt einfach sehr, sehr klein ist. Und jetzt sind dann halt nun mal eben alle mit der EM ja auch irgendwie bis zum Rand zu. Und irgendwann hat dann halt niemand mehr die Kapazitäten, das dann gut zu machen. Aber wenn man es eben über KorrespondentInnen lösen kann, ist es total toll. Und ja, genau, der Südamerika-Cup wird ja auch ausgespielt, soweit ich weiß. Was hast du denn noch, Jule, an Themen, die dich beschäftigt haben?
Also was mir, ich sage erstmal, was mich nervt, und zwar nervte mich diese ganze Debatte um diese Testspiele gegen die, also ich glaube, das war die Schweiz gegen so eine B-Jugend, also ja, also das ist wirklich anstrengend. Also es ist ja schon seit Jahren so oder seit immer so, dass die das immer irgendwie hervorholen. Das sollte man, muss man doch sein lassen einfach, ne, wenn die Leute das nicht mehr raffen. Und durch Social Media verbreitet sich das ja auch permanent, ne? Also es ist schon sehr, sehr anstrengend. Dann wird da irgendwie tagelang nur darüber geredet, dass eine junge Mannschaft das geschafft hat, aber das ist halt so, ne? Das ist halt so eine körperliche Diskrepanz, ne? Man kann es jetzt nicht mitmachen, aber vielleicht muss man sich da wirklich mal andere Lösungen suchen in Zeiten, wo jeder sein Bullshit da auf TikTok labern kann und so weiter. Das ist schon sehr anstrengend irgendwie. Vielleicht hat die auch einen schlechten Algorithmus, aber das habe ich wirklich Ewigkeiten gehabt, diese ganzen Kommentare da.
Ja, ich habe es auch viel gesehen. Ja. Mir hat da sehr die Einordnung gefehlt und ich fand aber, dass es dann, eigentlich ein fast schon zu großes Thema jetzt für die Stelle. Also es wird gerade innerhalb der Schweiz und seitdem Zeit Online das aufgegriffen hat, auch in Deutschland sehr gelobt, diese wissenschaftliche Studie, die gemacht wurde, wo man das umgedreht hat und gesagt hat, wie viel mehr müssten Jungs oder Männer leisten, um unter denselben Bedingungen zu spielen wie Frauen, was halt für mich einfach dasselbe in Grün ist, zu sagen, also das Äquivalent dazu zu sagen, so naja, Frauen kriegen wieder die kleineren Tore und oder so oder die kürzeren Spielzeiten, das ist halt nur umgedreht und das ist halt auch wieder biologistisch. Also es ist nicht wissenschaftlich falsch, aber es fehlt halt dann irgendwie so eine andere wissenschaftliche Perspektive noch als Komponente mit rein, was, also da hatte ich irgendwie auch sehr viele Unterhaltungen dazu in den letzten Tagen, aber das führt dann jetzt, glaube ich, wirklich zu weit, aber das ist halt ja, so,
dass... Aber es nervt mich dann irgendwie vor so einem Turnier, ja, irgendwie, wo total. Ich mich dann drauf freue, irgendwie, anstatt zu sagen, Mensch, geil, die Schweiz hat Time-EM, das wird geil, ne? Irgendwie, gut, vielleicht sind sie schlechter aufgestellt und die Trainerin mag keiner, aber...
Ja.
Mensch, trotzdem kann man sich da doch mal freuen, anstatt irgendwie die ganze Zeit, ist es doch egal, gegen wen sie verlieren, meine Fresse.
Ja.
Also das ist schon sehr, sehr nervig. Also vielleicht, also keine Ahnung, vielleicht sollte man es auf jeden Fall vor Turnieren neu unter. Also ist leider, das kann ja nur die Quintessenz sein, so ein bisschen, ne? Oder das anders machen. Das hat mich schon genervt, muss ich sagen. Mhm. Ansonsten finde ich es mal positiv, dass doch sehr viel wieder übers TV läuft. Das war ja auch eine Zeit lang so. Also zumindest ist mir es aufgefallen, weil wir ja, wie gesagt, in so einem Internetloch waren, dass wir alle schön über Fernsehen gucken konnten. Und das war ja früher nicht so. Und da musste man erstmal irgendwie drei Stunden über in der ZDF-Mediathek suchen oder ARD-Mediathek suchen. Wo ist das jetzt? Ne? Und ich glaube, es waren alle Spiele. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich alle Spiele, aber zumindest, also wir konnten alle gucken. Ja, das war dann ganz angenehm. Da muss man ja auch mal positiv, man kann ja nicht immer nur schreien, alles scheiße. Ne? Das haben die eigentlich ganz gut gemacht. Und sie haben es auch wirklich alle mit irgendwie, keine Ahnung, Leuten da im Studio, keine Ahnung, so. Es gab ja auch mal so Zeiten, wo sie dann einfach nur so einen Stream dahin gerotzt haben, ne? Und das war es dann so. Das war auch, ist auch relativ gut. Also, sobald wie sich das wünscht und vorstellt, tatsächlich auch. Interessant fand ich, weiß nicht, dass die, ich glaube, von der ARD haben ja irgendwie immer so, bei dem Parallelspielen auch ans zweite geswitcht, ne? Was bei mir ziemlich scheiße war, weil das haben wir dann ja auf dem Tablet geguckt und da waren die noch gar nicht so weit. Dann haben die gesagt, Tor in Sion. Und dann hast du irgendwie eine Minute später gesehen, wie sie das Tor machen, da war es aber schon auf dem Bildschirm. Na gut, okay, ist jetzt so, ne? Und kam mir da teilweise auch hingezeigt. Und bei den Armen war es dann gar nicht so. Das war scheißegal, was die gemacht haben. Finde ich eigentlich ganz nett, wenn man auch die anderen Sachen mal, wobei ich das jetzt, wie gesagt, nicht cool fand, weil was sie geguckt haben. Fand ich jetzt schon nett, dass man das auch gesehen hat, was die anderen machen. Es waren ja teilweise auch so, dass es dann ganz schöne Tore waren und so.
Ja.
Und dann leider wieder aberkannt, aber egal.
Ja, dann mache ich meine Runde hier auch, indem ich mit dem Negativen anfange, damit ich mit was Positivem aufhören kann. Also was mich sehr genervt hat, war so die Diskussion um queere Spielerinnen und dass, wenn darüber geredet wird, dass sie queer sind, dass man dann ja was von der Sportdiskussion wegnehmen würde oder dass es dem Sport abträglich wäre, weil dann halt nicht mehr über Leistung gesprochen wird. Das ist eine Unterhaltung, absurderweise, die habe ich auch in den letzten 1,5 bis 2 Wochen mit mehreren sehr unterschiedlichen Menschen geführt und auch online mehrfach gesehen. Also weil es ist ja zu ja, inzwischen eigentlich jedem großen Turnier so, das fängt dann immer an bei queeren Medien tatsächlich auch, dass die dann so Listen veröffentlichen mit so, welche Spielerinnen hatten ihr Coming Out, wer ist mit wem zusammen oder wer war vielleicht mal mit wem zusammen, wer spielt vielleicht irgendwann gegeneinander oder so, was völlig in Ordnung und fein ist und okay, weil ich meine, es geht darum, dass es Sichtbarkeit und Vorbilder gibt für Leute, die das brauchen und das ist inspirierend und cool. Und dann irgendwann, so mit ein paar Tagen Abstand, wird es dann übernommen von Mainstream-Medien und da fängt es dann halt oft schon an, problematisch zu werden, weil dann die Überschriften auf einmal anfangen, komisch zu werden mit das sind die schönsten Paare oder das sind die heißesten Couples. So. Da wird es dann schon seltsam. Und dann kommt dann halt ganz oft von Heteromenschen, Cis-Heteromenschen, diese Argumentationslinie, die mich immer sehr erinnert an, in Anführungsstrichen, ja, solange mich niemand anbaggert, darf ja jeder sein, wie er will, dass dann halt so Sachen gesagt werden wie, ja, also die können das ja gerne sein und so, aber ich finde es jetzt irgendwie nicht gut, dass da so viel drüber geredet wird, weil es sollte ja der Sport im Vordergrund stehen. Und wenn eine Spielerin das jetzt in einem Interview so nach außen trägt, also das war, glaube ich, Bachmann auch von der Schweiz, die in irgendeinem Interview gesagt hat, in dem und dem Team, wo sie gespielt hat, waren bestimmt 90% der Spielerinnen lesbisch oder bi. Und das war dann in der Schweiz halt so ein Boulevard-Ding. Und dass sich dann die Spielerin, wenn sie sowas sagt, ja bewusst sein muss, dass sie dann so eine Boulevard-Welle damit lostritt und damit halt ihrem Sport eigentlich einen Bärendienst erweisen würde. Wo ich mir halt so denke, so nein, also weil das, was daraus gemacht wird, ist halt das, was andere dann daraus machen. Aber das ist ja nicht ihre Schuld mit der Äußerung, die sie tätigt, das zu machen. Und es ist halt auch wirklich so zweierlei Maßstab, weil im Fußball der Männer gieren halt alle seit Jahren danach, dass endlich irgendein Spieler sein Coming-out hat in Deutschland oder auch in den deutschsprachigen Ligen, in den Profi-Fußball-Ligen und über seine Sexualität spricht. Und wenn es dann aber Frauen gibt, die das machen, was im deutschsprachigen Raum übrigens schon selten genug ist, dass eine Spielerin nicht nur Social-Media-Postings macht, wo man sie mit ihrer Partnerin sieht, sondern auch in Interviews darüber spricht und total locker und cool damit ist. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Dann wird halt auf einmal gesagt, nee, sorry, aber das ist jetzt zu viel, weil dann geht's ja nicht mehr um den Sport. Also das finde ich extrem weird und schief und halt ja tatsächlich auf eine gewisse Art inhärent homofeindlich, auch wenn jetzt so Leute sagen würden, so was, nein, ich bin aber auf keinen Fall homofeindlich, ich habe das nicht so gemeint, aber die Argumentationslinie, die dahinter steht, ist es nun mal eben so. Das zum Negativen, was mich genervt hat. Und positiv fand ich vor Ort ja, einfach die Erlebnisse mit den Menschen da, also natürlich welche, also Fans von Teams, die halt auch einfach ihr Team begleiten und so, trifft man natürlich sowieso sehr viele, aber ich habe auch wirklich mit vielen Menschen gesprochen, die da sind, einfach nur, weil sie den Fußball gucken wollen und deren Team gar nicht da ist. Also aus Irland, aus Kroatien, aus den USA, sehr viele, in die USA wurden ja auch sehr viele Karten verkauft. Mit jemandem aus der Ukraine habe ich zwischendurch gesprochen und ach, ich weiß gar nicht, ich habe es teilweise schon wieder vergessen, wo die Leute alle herkamen, aber es waren jedenfalls sehr viele, ja, die einfach dahin gekommen sind, weil sie Bock hatten, sich die Spiele anzugucken und ja, sich teilweise auch erhoffen, dass ihr eigenes Nationalteam das irgendwann mal schafft, bei einer EM zu spielen oder wieder zu spielen. Und das waren durchweg einfach richtig, richtig coole, positive Unterhaltungen, so rein über Fußball und wie toll das jetzt ist, das mitnehmen zu können. Und das waren auch wirklich sehr unterschiedliche Altersgruppen. Also es waren größtenteils Frauen tatsächlich, aber nicht nur. Und also sehr junge Leute dabei, aber auch sehr alte. Also ich hatte, als ich in Basel war, war ich im Hotel mit einem relativ alten Paar aus Irland, die da so mitgereist sind und sich auch ganz unterschiedliche Spiele angeguckt haben, auch nicht nur England oder Wales. Und die haben einfach so, ich habe so gedacht, so hey, also wenn ich mal alt bin und euer Leben haben kann und so gechillt mit einer Partnerin zu einem Turnier fahren kann und einfach die Fußballspiele angucken kann, auf die ich Bock habe, ich glaube, dann habe ich sehr viel richtig gemacht in meinem Leben. Also die waren einfach sehr cute und ja, weil das so schön war, wollte ich das hier gerade einmal kurz teilen, weil man sich ja sonst auch immer über so viele Sachen aufregt und auch zu Recht.
Ja, es war schon einfach schön in der Schweiz. Auch alle, mit denen ich gesprochen habe, die in der Schweiz waren, haben auch einfach gemeint, da wo sie waren, war einfach total cool. Nette Menschen, schöne Gespräche. Ich war in der Stiftsbibliothek in St. Gallen. Und dann war da im Innenhof ein Fußballfeld und die walisischen Fans haben so ein bisschen dazu gesungen. Es war einfach super angenehm und schön und
Dann würde ich sagen, als Abschluss machen wir so als kleinen Ausblick ein bisschen was zu den Viertelfinalpartien, was wir so denken, wer weiterkommen könnte oder worauf wir uns vielleicht auch freuen. Ich lese einmal kurz vor, wer gegen wen spielt. Also am Mittwoch geht's los mit Norwegen gegen Italien, gefolgt von Schweden gegen England, Spanien gegen die Schweiz und dann, wir haben vorhin das schon angerissen, Frankreich gegen Deutschland. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder rüber zu Jule. Was denkst du denn über die Viertelfinalpartien? Was ist so dein Gefühl dazu?
Jedes oder jetzt nur Norwegen, Italien? Also ich glaube, Italien wird gegen Norwegen gewinnen.
Ja.
Ich glaube, die überraschen uns jetzt.
Ja. Wir können gerne so Spiel für Spiel durchgehen, sonst wird es, glaube ich, ein bisschen zu konfus.
Also ich glaube das jetzt einfach, weil so sehr hat mich jetzt Norwegen nicht überzeugt. Die hatten jetzt ein bisschen Glück einfach, hätte ich jetzt gesagt, mit der Gruppe. Und Italien war auch nicht überzeugt, aber ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr. Und deswegen glaube ich, dass das Italien wird.
Mhm. Ja, ich kann es irgendwie gar nicht so genau sagen. Für mich ist es irgendwie so eine Partie, wo ich so denke, es kann irgendwie echt alles passieren. Aber ja, keine Ahnung, was denkst du, Franzi?
Ich wünsche es Norwegen, deswegen habe ich Norwegen Italien 2-1 getippt. Das hat aber wenigstens wenig mit Rationalem zu tun. Ich habe einfach auch Freundinnen, die in Norwegen leben und dann wünsche ich mir, dass die weiterkommen.
Aber ja.
So. Statistisch, also es könnte auch ein Unentschieden und in die Verlängerung, aber ich würde sagen, das ist mit das Offenste.
Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch. Also vor allem, ja, ich weiß nicht, Norwegen hat irgendwie so unterschiedliche Gesichter gezeigt. Ich bin auch mal gespannt, ob sie jetzt, weil sie bei dem Spiel, das ich gesehen habe, da waren ja ganz viele von den Starspielerinnen auf der Bank und das war dann gleichzeitig aber auch das beste Spiel, das sie beim Turnier hatten. Und ja, also da frage ich mich dann so, was die Trainerin jetzt macht. Das ist für die ja auch keine einfache Entscheidung, wenn du dann in einem Viertelfinale bist und dann der Hegerberg und der Graham Hansen zu sagen, so, ja, sorry, aber ohne euch lief es irgendwie besser. Also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie das macht. Also komische Kiste. Schweden gegen England finde ich sehr interessant. Ich glaube, Schweden ist so gefestigt, dass ich ihnen zutraue, dass sie das packen. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein nicht so schönes Spiel wird, sondern ja sehr Zweikampf geprägt und irgendwie so von den Defensiven. Und England ist natürlich, nachdem sie so schwach ins Turnier gestartet sind, gut wieder reingekommen. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass es nicht reicht gegen Schweden in diesem Jahr. Ich glaube, Peter Gerhardsson bei seinem letzten Turnier mit den Spielerinnen zusammen, die packen das jetzt vielleicht einfach mal, dass sie tatsächlich dann in so ein Finale auch reinkommen, because why not? Was denkt ihr?
Ich würde auch auf Schweden tippen. Die sind gerade, haben gerade so einen Lauf und ich glaube auch, dass sie weit kommen werden.
Ich glaube, England wird es in der Verlängerung.
Mhm.
Oder nach Elfmeterschießen. Also.
Nachdem wir 10 Minuten beim VAR gewartet haben.
Exakt das. Ja, dann macht Lauren James einfach irgendeinen.
Irgendwas Unmögliches, das ja, man Lauren genau. James machen kann. Ja.
Also ich glaube, es wird ein nerviges Spiel für die Schwedinnen, aber ich tippe tendenziell eher auf England.
Mhm. Ja, den Spielverlauf könnte ich auch sehen, so von meinem geistigen Auge. Spanien gegen die Schweiz, was meint ihr?
Ganz klar Schweiz. Ja, mir fehlt da die Fantasie, um ehrlich zu sein, irgendwas anderes als Spanien zu wählen, weil das die spielen natürlich extrem stark, egal was sie machen, ne? Irgendwie weiß auch nicht. Und das, wobei sie immer noch so Trouble haben, ne? Irgendwie so richtig scheinen sie auch mit ihrer neuen Trainerin nicht Best Friends zu sein, hat man das Gefühl, ne? Also da ist man auch nicht so vor Zufriedenheit gebadet, aber irgendwie klappt es trotzdem, ich weiß auch nicht. Irgendwas machen die richtig.
Ich denke aber, dass die Schweiz zumindest ein Tor schießen wird gegen Spanien und dass das zu einem Zeitpunkt ist, wo dann auch definitiv nochmal sowas wie also Hoffnung hochkommt oder halt so das Gefühl so, hey, wir können ja vielleicht was reißen und nicht erst dann, wenn schon viele Gegentore gefallen sind oder so, sondern vielleicht irgendwann so in der Anfangsphase, weil sie so ja überraschend offensiv reingehen, dass Spanien vielleicht ein bisschen überrumpelt ist und sich dann mal wieder ein Kontertor fängt, was sie ja gerne mal machen. Das wäre sowas, das ich mir vorstellen kann und dass Spanien das dann aber dreht und am Ende auch also souverän gewinnt.
Ich habe sogar 4-2 für die Schweiz, also ich habe 2 Tore für die Schweiz getippt. Weil ich meine, so stabil ist die Spanien jetzt nicht hinten.
Nee,
und die Schweiz ist motiviert.
Aber wenn du da 5 Tore machst, ist egal.
Ich dachte nur gerade, du sagst es andersrum.
Nein. Ja, manchmal mache ich das absichtlich, dass ich einfach so das Unmöglichere tippe, weil ich mir denke, ich will aber. weil ich es bei Spanien, ich finde es halt einfach sauschade, dass Hermoso auch nicht mit dabei ist. Ne? Und für mich ist da vieles noch nicht ganz zu Ende an Konflikt. Und ich hätte es Hermoso gegönnt, auf jeden Fall da wieder bei der EM dabei zu sein. Und deswegen, klar, haben die Spanierinnen ein cooles Team, sympathische Spielerinnen, spielen teilweise einfach geilen Fußball. Aber so auch, weil es eine Schweizer EM ist, denke ich mir, nö, ich würde es der Schweiz schon eher gönnen. Deswegen will ich mindestens, dass die Schweiz 2 Tore schießt.
Ja, ich meine, sie haben ja auch nichts zu verlieren. Das ist ein Heimturnier. Sie haben die K.O.-Runde erreicht und gegen Spanien. Also ich meine, wenn du jetzt nicht ausgerechnet 10-0 untergehst, dann kannst du eigentlich am Ende immer noch sagen, so hey, wir haben uns aber doch jetzt hier relativ gut präsentiert, weil es war ja Spanien. Also deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie da einfach dann so frech irgendwie rangehen können. Ja, Frankreich, Deutschland, ein bisschen haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Also ich fand Frankreich gegen Niederlande im Stadion zu sehen wirklich sehr interessant, weil in der ersten Halbzeit war es ja schon so, dass sie zwar in Führung gegangen sind, aber dass die Niederlande das dann erstmal bis zur Pause ja auch gedreht haben zu ihren Gunsten und es nicht unverdient war. Also ich fand jetzt nicht, dass die Niederlande ein super tolles Spiel gemacht haben, aber sie haben halt schon so ein paar Sachen ausgenutzt, die Frankreich in dem Spiel nicht gut gemacht hat, die sie auch taktisch nicht gut gemacht haben. Und das hat dann der französische Trainer nach der Pause so ein bisschen angepasst. Und ich glaube, dass die Wechsel, die im Spiel passiert sind, auch so mit dazu beigetragen haben, dass es dann so eher in Richtung Frankreich auch gekippt ist. Und sie haben natürlich diese unfassbar gute Offensive mit sehr schnellen Spielerinnen, also Delphine Cascarino live im Stadion zu sehen, ist halt wirklich einfach krass, weil die ist halt in der einen Sekunde irgendwie da und in der nächsten ist sie ganz woanders und hat einen Pass zugespielt bekommen und man denkt sich nur so, wow. Da bin ich jetzt aber froh, dass ich das nicht selber verteidigen muss, sondern mir das von hier oben angucken kann. Aber ich kann mir halt, ich denke halt, dass die französische Defensive, so wie sehr viele Defensiven bei dem Turnier, schon auch so ihre Probleme hat und nicht komplett gefestigt ist. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Deutschland ein Tor schießt. Aber ich bin mir ziemlich sicher trotzdem, dass es doch am Ende relativ deutlich oder zumindest verdient pro Frankreich ausgehen wird. Also, weil was man auch sagen muss, finde ich, was ich in dem Niederlande-Spiel sehr auffällig fand, war, dass die Französinnen einfach ja eine Art haben, unfair zu spielen, die halt irgendwie so zu ihrem Spiel dazugehört, mit Zeitspiel und auch durchaus mal so kleinen Nickeligkeiten und das halt mit so einer Coolness machen, dass es halt bei der Schiedsrichterin auch oft nicht so bestraft wird, wie man es vielleicht könnte. Und ich glaube, damit können die deutschen Spielerinnen einfach nicht umgehen, weil die sowas nicht so richtig gewohnt sind. Anders als zum Beispiel die Engländerinnen, die selber ja auch manchmal so ein bisschen so drauf sind.
Ich hoffe ja auf die Deutschen, aber ich finde es auch schwierig. Ich glaube, ich tippe trotzdem auf die Deutschen, einfach weil ich es möchte. Aber das ist in der Tat schon schwierig, sich das vorzustellen. Andererseits, manchmal hat ja Frankreich auch solche Hänger und vielleicht schafft es ja die deutsche Mannschaft, sich wirklich zu stabilisieren und hinten weniger zuzulassen. Mir fällt übrigens noch was ein, wo du gerade irgendwie gesagt hast, Defensiven sind jetzt dieses Turnier jetzt auch nicht so der Knaller. Ich fand, bei der letzten EM und eigentlich auch bei der letzten WM waren ja auch so teilweise herausragende Torhüterleistungen und so weiter. Das fand ich jetzt diesmal auch nicht so so stark. Also ich weiß noch, Belgien irgendwie bei der EM, ne, die haben ja im Prinzip nur durch die Torwartleistung sich da über Wasser gehalten und so. Und das sind, ich, aus meiner Sicht sind dadurch auch viele dieser kleineren Teams so weit gekommen. Jetzt nicht, weil die so bombastisch waren, weil die das irgendwie von der Defensive und auch von der Torwartleistung so gut geschafft haben. Und das ist dieses Jahr, in der Tat, fand ich jetzt nicht so ausgeprägt. Ne? Also klar gab es auch mal gute Leistungen, aber da haben doch irgendwie auch schlechte Leistungen nicht überwogen, aber man hat auch viele schlechtere Leistungen gesehen einfach.
Ein Eindruck wäre jetzt irgendwie so, dass man sich vielleicht auch an so ein neues Level bei den Torhüterinnen gewöhnt hat und das deswegen dann nicht mehr so als so krass wahrnimmt, wenn irgendwie eine gute Parade ist.
Das ist mir, also das ist so das, was mir aufgefallen, also zumindest ist mir das damals, vielleicht habe ich es jetzt auch nicht mehr so, das ist vor zwei Jahren halt so, nee, drei oder zwei Jahren, doch sehr aus, gut, wie natürlich 2011, da wurden die Leute irgendwie noch so daneben griffen und so. Damals ist natürlich jetzt kein Vergleich, das ist schon richtig, deswegen hat sich das Level natürlich extrem gehoben, aber ich finde es jetzt nicht mehr so outstanding wie jetzt vor ein paar Jahren noch. Mhm. Aber vielleicht hast du recht, vielleicht ist das jetzt einfach...
Ja, vielleicht aber auch nicht, also das kann...
Oder vielleicht ist dann auch die Defensive, ne, dass so ein... Wenn die Leute da richtig geil drauf schießen können, dann ist es natürlich auch schwieriger, da irgendwie was zu reißen.
Muss man sich, glaube ich, einfach nochmal angucken. Ja. Franzi, was denkst du denn noch zu dem Frankreich-Deutschland-Spiel?
Also ich glaube halt, dass Frankreich gewinnt. Sogar relativ eindeutig. Und ich glaube, wie eindeutig wird davon abhängig sein, wie schnell die Deutschen verunsichert sind. Also, weil... Das scheint ja so ein bisschen das Thema zu sein. Und wenn die Französinnen relativ schnell draufgehen und dann irgendwie ein, zwei Tore schießen, dann traue ich den deutschen Teams aktuell nicht zu, dass sie das dann wieder aufholen. Wenn sie am Anfang relativ gut reinstarten, irgendwie die ersten 20, 30 Minuten, schießen sie auch vielleicht ein, zwei Tore. Und dann wird das vielleicht knapper, aber ich glaube nicht, dass da viel, also ja, gerade auch wegen der Defensiven der Deutschen. Also da kann Ann-Kathrin Berger halt auch nicht alles retten. Auch wenn ich großer Fan bin, natürlich. Aber da sehe ich...
Glaubt ihr denn, dass sie spielt? Oder?
Ich hoffe doch sehr. Also ich
glaubt ihr, dass sie vielleicht auch nochmal austauschen könnte?
Das wäre dann ja ein richtig harter Silvia-Night-Move. Entschuldigung.
Ja, schon, aber...
Boah, das würde ich im Übel nehmen. So. Das macht man nicht... Sorry.
Ich kann es mir echt vorstellen. Ne? So wie er nicht angezählt hat,
muss man aber nochmal in die Schweiz.
Ich glaube, jetzt passiert sich auch nicht, dass das jetzt nochmal so macht. Ne? Ich glaube, die Torwartdiskussion wird er danach nochmal weitermachen müssen, aber könnte ich mir noch so vorstellen, dass er denkt,
jetzt,
boah,
nee, sagst, ich traue mich ein bisschen zu.
Weil... Also er ist ja offenkundig damit unzufrieden, dass sie immer so diese Risikosachen macht, ne? Irgendwie, was ja halt ihr Spiel ausmacht, ne?
Hat er sich ein Spiel vorher von ihr angeguckt? Entschuldigung, ich höre auf zu pöbeln.
Also, ich kann mir das schon vorstellen, dass er sagt, nee, er will jetzt irgendwie gut schlafen und dann stellt er die Stine da rein.
Na, hoffentlich dann nicht mit der Begründung auch noch.
Wenn es so ist, weil dann könnte ich nämlich alle
andere Mittel, die man anwenden
möchte ich zitiert
könnte.
Werden, bin ich dann ja da einfach scheiße gelabert, ne? Aber also du sagst Dreierkette oder eine Fünferkette und ich sag, er tauscht nochmal die Torfrau.
Okay, steile Thesen 1 und 2. Was ist steile These von Franzi?
Ich glaube, ich habe da keine steile. Nö. Ich pöbel lieber aus dem Off. Aber das ist...
Pöbeln ist auch erlaubt und vollkommen in Ordnung. Ich würde sagen, damit schließen wir dann jetzt die Sendung. Ich bedanke mich schon mal sehr, sehr herzlich bei euch beiden für die Zeit. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Sehr cool, dass ihr mit dabei wart. Und sagt doch gerne nochmal, wo man euch und eure Sachen, eure Podcasts, was euch sonst wichtig ist, so finden kann.
Ich bin die Bio-Schokolade bei Blue Sky und bei Mastodon überhaupt fast überall. Und eigentlich habe ich auch einen Podcast, Lamsdottes Erben, aber er ist jetzt aktuell nicht so extrem aktiv, muss ich zugeben. Ich poste aktuell auch mehr Basketball-Content, wenn ich irgendwas poste.
Für mehr Basketball, sehr gut.
viel mehr Basketball. Echt dann, dadurch ist mein Algorithmus auch so basketballlastig, dass ich gar nicht so viel von Fußball sehe außerhalb mein, außer wenn die jetzt irgendwie gegen B-Jugendmannschaften spielen, aber
ausgerechnet die ärgerlichen Sachen dann.
Ja, wirklich. Ich weiß gar nicht warum. Wie die geilen Sachen kriege ich nicht, sondern irgendwie immer nur so Rant oder so.
Franzi, was ist mit dir?
Genau, Legende verloren ist auf Blue Sky, auf Mastodon und auf Instagram. Und ja, wir haben seit einem Jahr keine Podcast-Folge mehr veröffentlicht, aber wir haben halt eben die Videoreihe gerade gemacht. Wir haben auf der Bolzi Artikel geschrieben. Wir arbeiten gerade an einem neuen Artikel für Forgotten Heroines, unserer englischsprachigen Plattform, wo ihr zum Beispiel auch sowas wie die komplette Geschichte des Fußballs in der Island findet oder so. Und vielleicht gibt's ja demnächst die Geschichte von Deutschland. Man weiß es nicht so genau. Und ich kann euch das nur am Herz legen, weil unsere letzte Staffel handelt von internationalen Turnieren und der Bedeutung von internationalen Turnieren. Und da sind so Interviews mit Hannelore Ratzeburg, mit Monika Koch-Emsermann und so mit dabei. Und da kriegt man nochmal eine andere Perspektive auf EMs, finde ich. Deswegen, auch wenn wir da schon länger nichts mehr veröffentlicht haben, wir haben nicht aufgehört zu arbeiten. Und großer Aufruf, wir suchen ja immer nach Zeitungsartikeln, wo wir Nachweise für Frauenfußball in Anfangszeiten suchen. Und den frühesten Nachweis, den wir jetzt neu gefunden haben, ist von 1914 in Dresden. Und da freuen wir uns immer über Support, über Leute, die mitmachen wollen, mitrecherchieren wollen, in Archive gehen wollen, weil es ist die Nadel im Heuhaufen und man muss in lokale Archive gehen. Anders kommt man nicht ran. Wir haben in Deutschland so wenig digitalisiert. Also wenn ihr bei sowas mitmachen wollt, könnt ihr euch bei uns auch immer melden. Wir freuen uns über jede Person.
Ja, das ist doch mal ein schöner Aufruf zum Ende. Dann habe ich noch ein paar Link-Empfehlungen, die ihr in den Shownotes finden werdet. Als allererstes hat Mara geschrieben über den Status quo beim DFB auf der Bolz-Tribüne. Und es geht so ein bisschen darum, ja, wie eigentlich über die Situation gerade gesprochen wird und dass es immer nur dieses Pendel gibt, das ausschlägt zwischen Hype und Abgesang. Und den Abgesang hat man jetzt gerade, aber dass es eigentlich gut wäre, mal so die Situation auch mehr im Kontext der Liga und der Strukturen zu betrachten. Also große Leseempfehlung da. Und dann noch vom SRF. Da gibt es einen Artikel dazu, dass bei der EM, und das fand ich selber nämlich tatsächlich auch sehr seltsam, Aludosen im Stadion verkauft werden. Also man kennt es ja normalerweise, dass eigentlich so Plastik-Mehrwegbecher ausgegeben werden für die Getränke. Und das ist in der Schweiz sogar eigentlich ein Gesetz in den verschiedenen Kantonen, dass das auch genau so passieren muss, aus Umweltschutzgründen. Und die UEFA hat sich offenbar einfach mal so darüber hinweggesetzt, weil sie sagt so, wir starten ein Pilotprojekt, bei dem wir jetzt testen, wie cool das ist, wenn wir Aludosen haben, die wir mit so einer komischen Maschine aufschneiden. Also den Deckel abschneiden und dann die obere Kante so abfalzen, dass die gerundet ist, damit man sich nicht die Fresse aufschneidet, wenn man raustrinken will. Und ja, das ist natürlich was, das da sehr kritisch betrachtet wird in der Schweiz, also gerade auch so in der Politik und weil es da natürlich Leute gibt, die sagen so, hey, also die Bevölkerung hat aber ursprünglich eigentlich mal dafür gestimmt, dass es halt eben dieses Mehrwegbecher, diese Mehrwegbecher-Regelung gibt und jetzt kommt halt dieser Verband und macht einfach was Eigenes. Genau, den Artikel dazu. Dann noch einmal was im Athletic von Michael Cox über die Schwedin, das fand ich sehr interessant und das Gleiche gilt auch für den Text von Felix Haselsteiner in der Süddeutschen Zeitung über die Französin als nächste Gegnerin Deutschlands. Ja, und damit schließe ich dann diese Folge. Danke an alle, die uns zugehört haben hier heute bei Folge Nummer 87 und wir hören uns dann in einer Woche wieder und dann ist der Mara wieder mit am Mikro dabei. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.